Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist ausnahmsweise ein Donnerstag, unser Aufzeichnungstag. Es ist der 7. August. Wir zeichnen am frühen Nachmittag auf. Und bei mir sind heute Ron Hein und Ruben Bartke. Hallo ihr zwei.
Hallo zusammen.
Ja. Hallo, grüß dich.
Schön, dass ihr dabei seid. Wir gucken tatsächlich, obwohl ja wir mitten im Sommer sind, gucken wir auf eine pickepackevolle Woche zurück. Wir haben uns zwei, drei schöne Themen rausgesucht. Lass uns anfangen.
Ja, sehr gerne. Chris, du warst in der Lausitz. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche war dort bei der LEAG und hat ein bisschen über ihre Kraftwerkspläne gesprochen. Du warst dabei. Was hast du mitgenommen?
Das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Termin. Die Bundeswirtschaftsministerin war jetzt so knapp zwei Wochen auf Sommertour durch verschiedene Bundesländer. Sie war anfangs in Bayern, sie war in Hamburg, sie war in Nordrhein-Westfalen und jetzt quasi fast zum Abschluss, also der vorletzte Tag ihrer Sommertour, hat sie nach Sachsen und Brandenburg geführt. Ich war dabei, habe sie dort bei den Terminen begleitet. Zuerst waren wir in Dresden noch, wo sie die Halbleiterproduktion von Infineon besichtigt hat. Dresden ist ja tatsächlich ein großer Chip-Produktionsstandort. Dort entsteht auch gerade eine neue Chipfabrik für 6 Milliarden Euro. Das war schon durchaus beeindruckend, das zu sehen. Spannender war für mich und für uns aber natürlich dann der zweite Teil ihrer Reise an dem Tag nach Spremberg in Brandenburg an den Kraftwerksstandort Schwarze Pumpe. Der LEAG, du hast es gerade gesagt, Ron. Und ja, eigentlich ein Heimspiel für Katharina Reiche, die ja selbst Brandenburgerin ist, aber sie wurde dort erstmal mit Protest in Empfang genommen. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie hat Transparente vorbereitet und Grund ist vor allem der geplante Südbonus, der im Osten auf wenig Gegenliebe stößt.
Ja, der stößt nicht auf viel Gegenliebe. Jetzt hat Katharina Reiche aber eigentlich gute Nachrichten mitgebracht, richtig?
Ja, also die Sorge der Gewerkschaften, der Beschäftigten dort an den ostdeutschen Kraftwerksstandorten, die war durchaus dadurch, dass es ja eben erstmal einen Vorrang für süddeutsche Kraftwerke, für westdeutsche Kraftwerke geben soll, dass sie leer ausgehen könnten. Die LEAG selbst plant an ihren Kraftwerksstandorten in Brandenburg, auch in Sachsen, aber auch in Bayern den Bau von neuen Gaskraftwerken und gerade für die ostdeutschen Standorte sieht es da vielleicht gefühlt erstmal nicht so gut aus, aber Katharina Reiche, ich glaube, die hat sich dann doch beim Heimatbesuch einiges vorgenommen. Die hat durchaus Hoffnung mitgebracht. Sie hat schon in Dresden wurde sie schon auf das Thema angesprochen in der Presserunde und da hat sie schon gesagt, also sie fühlt sich selbst verpflichtet, dafür zu sorgen, dass auch Kraftwerke in den Osten, in die Lausitz kommen. Und das hat sie dann in Spremberg natürlich nochmal betont. Ja, sie ist auf die Gewerkschaft dazugegangen, dort Hände geschüttelt und auch erste kurze Gespräche geführt. Und dann gab es im Anschluss eine Pressekonferenz mit Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke und mit LEAG. Chef Adi Rösch und da hat sie dann sehr klar gesagt, also die Lausitz benötigt Kraftwerke und sie wird die Kraftwerke auch kriegen. Da verbirgt sie sich und das war natürlich einerseits eine frohe Kunde, andererseits aber vielleicht auch gar nicht mal so eine unproblematische Aussage in ihrer Rolle als Bundeswirtschaftsministerin.
Warum unproblematisch? Was stört dich daran?
Naja, einerseits wurde immer angekündigt, wir haben ein technologieoffenes Verfahren und eigentlich sollte so ein Verfahren, Ausschreibungsverfahren ja auch standortoffen sein und es geht ja um ein Ausschreibungsverfahren, Wettbewerb, der da entsteht. Stehen soll und wenn die Wirtschaftsministerin dann sagt, naja, macht euch mal keine Sorgen, die Lausitz kriegt schon ihre Kraftwerke, dann ist das ja durchaus schon so eine Vorfestlegung, die, naja, vielleicht ein Stück weit gewagt ist an der Stelle. Andererseits muss man sagen, die LEAG ist halt nun mal der große Kraftwerksbetreiber im Osten und wenn dort Kraftwerke neu entstehen, dann wird die LEAG mit an Bord sein. Also insofern ein bisschen problematisch, aber jetzt auch keine Riesensache. Sie hat sich aber vielleicht auch an anderer Stelle ein gutes Stück weit aus dem Fenster gelehnt. weil sie hat auch gesagt, wir müssen auf jeden Fall dieses Jahr noch in die Ausschreibung kommen. Das ist ja hier unser täglich grüßt das Murmeltier-Thema. Wir haben ja schon analysiert, dass das wahrscheinlich nicht mehr so ganz klappen wird, aber sie ist ja total zuversichtlich. Ich habe auch bewusst diese Frage dann in einer Presserunde nochmal gestellt und sie hat gesagt, dass es muss dieses Jahr klappen, damit die Kraftwerke dann 2027, spätestens 2028 in den Bau gehen können, damit sie halt Anfang der 30er Jahre da sein werden. Und sie hat dann auch gesagt, dass die Gespräche mit der EU-Kommission schon relativ weit seien. Also, direkt ein Zitat hat sie gesagt, die sind schon sehr, sehr weit und von den geplanten insgesamt 20 Gigawatt an neuen Gaskraftwerken, die entstehen sollen, sei schon mehr als die Hälfte verhandelt. Und ja, das waren Aussagen, die dann im Nachgang auch nochmal für einige Verwirrung gesorgt haben.
Ja, auf jeden Fall. Das war ja dann doch recht skurril, dass in den breiteren Medien teilweise dann sogar fast Falschmeldungen vermeldet wurden, dass es hieß, der Deal ist quasi durch. Auch der VKU ist darauf eingestiegen. Nur um das nochmal klarzustellen, also es gibt noch keinen Deal mit der EU-Kommission. Man ist weiter, als man es vielleicht vor ein paar Monaten war, aber Stand jetzt ist noch nichts zu vermelden, von wegen, es gibt einen Deal, richtig?
Absolut. Also, wie gesagt, die Frage kam von mir. Sie hat darauf geantwortet. Jetzt ließ vielleicht die Antwort auch ein bisschen weit Interpretationsspielraum offen, aber sie hat sehr, sehr klar gesagt, wir sind sehr weit, weiter als die Vorgängerregierung es jemals war und auch weiter als wir vielleicht selbst vor 3-4 Monaten noch gedacht haben. Aber von grünem Licht für die Kraftwerksstrategie war nämlich eigentlich noch nicht die Rede. So, das haben Kollegen vom Handelsblatt draus gemacht. Die haben aber dann auch wieder so ein Stück weit zurückgerudert, die Meldung dann im Nachgang nochmal angepasst. Also Katharina Reich hat eben nicht von einer erteilten Genehmigung gesprochen und das hat sie dann am Folgetag, das war nämlich dann der Abschluss ihrer Sommertour, war sie nochmal bei Siemens Energy in Berlin im Gasturbinenwerk und dort hat sie dann auch nochmal klargestellt, dass es noch nicht final sei, aber auch am Tag vorher hat sie gesagt, wir sind sehr zuversichtlich, also eher indirekt hat sie das so gesagt, wir sind zuversichtlich, dass es jetzt wirklich bald losgehen könnte. Und das müsste sie dann auch, also wirklich, wenn diese Ziellinie dieses Jahr irgendwie noch erreicht werden sollte, dann müsste eigentlich jetzt unmittelbar die Genehmigung der EU für die beabsichtigte Förderung kommen. Aber auch so wird es sehr, sehr knapp. Wir hatten es vorher schon analysiert und Ron, du hast diese Woche auch nochmal bei der Bundesnetzagentur nachgefragt. Und also die Zeitpläne der Bundesnetzagentur und des Bundeswirtschaftsministeriums decken sich da eigentlich an keiner Stelle.
Nee, nicht wirklich. Also wir haben ja vor 2 Folgen, meine ich, schon mal im Detail erläutert, warum wir davon ausgehen, dass frühestens im 2. Quartal 2026 realistisch werden könnte mit Ausschreibung. Und unter anderem war da die Aussage, die Bundesnetzagentur braucht 7 Monate für die Vorbereitung der Ausschreibung. Also wenn wir davon ausgehen, dass die Bundesnetzagentur die Ausschreibung durchführt und dafür gibt es jetzt Stand jetzt keinen anderen Anlass, als das nicht anzunehmen, dann braucht die 7 Monate. Das hat jetzt Bundesnetzagenturpräsident Klaus Müller auf einer Pressekonferenz vor 1,5 Wochen nochmal bestätigt. Und ich habe dann einfach nochmal nachgefragt, warum das denn 7 Monate dauert. Und das ist eigentlich ganz interessant. Also es müssen Geburtsunterlagen vorbereitet werden, es muss eine Internetseite vorbereitet werden. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht so lange Zeit in Anspruch nehmen, muss man natürlich sagen. Das ist wahrscheinlich ein Prozess, den man relativ schnell machen kann. Dafür wäre aber ein Gesetzesentwurf vonnöten. Den gibt es Stand jetzt halt noch nicht. Und das hatten wir vor 2 Wochen. Da bräuchte man noch eine Länder- und Verbändeanhörung. Das muss durch den Bundestag, durch den Bundesrat. Das alles dauert Zeit. Aber bleiben wir nochmal bei der Bundesnetzagentur. Würde ein Gesetzesentwurf vorliegen, dann würde die Bundesnetzagentur die Geburtsunterlagen, und das ist eigentlich das Spannende, weil das war uns, glaube ich, in der Runde so nicht bekannt, nochmal mit der Branche konsultieren wollen. Also es soll Workshops geben, es soll nochmal diskutiert und sich abgestimmt werden. Und das ist eigentlich ganz spannend. Also die Bundesnetzagentur sagt ganz klar, Das ist ein Milliardenmarkt, in dem wir uns hier befinden. Und das müssen wir mit der Branche konsultieren. Wir können da nicht einfach, ohne das abzusprechen, loslegen. Und das ist natürlich nochmal ein riesiger Punkt, der Zeit kostet und wofür dann auch wahrscheinlich der Großteil dieser 7 Monate in Anspruch genommen werden wird.
Dazu kann man vielleicht sagen, dass das ja auch das gängige Prozedere ist bei der Bundesnetzagentur, die all ihre Festlegungen mit der Branche diskutiert und großen Wert darauf legt, dass die Branche auch sich dazu äußern kann, dass Feedback kommt aus der Branche, das wird aufgegriffen, das wird diskutiert, du hast von Workshops gesprochen, das ist ja so üblich. Und es scheint dann so, dass die Bundesnetzagentur auf dieses Prozedere auch an dieser Stelle Wert legt, wahrscheinlich weil es sich bewährt hat. Und klar, das dauert dann Zeit. Und naja, da kann man jetzt natürlich ein bisschen gespannt sein, ob Politik und Regulierung an der Stelle zueinander finden. Man muss vielleicht auch sagen, dass die Bundesnetzagentur auch unter der Vorgängerregierung, die ja auch schon über eine Kraftwerksstrategie, auch schon über Ausschreibungen diskutiert hat, auch schon immer die Position vertreten hat, wir werden unsere Zeit brauchen, um diese Ausschreibungen durchzuführen. Das ist jetzt also nicht etwas, was sich Klaus Müller kurzfristig überlegt hat, sondern das war eigentlich schon ein Stück weit, hatte sich das abgezeichnet. Und na gut, aber 7 Monate ist vielleicht etwas, was den einen oder anderen Zeitplan dann tatsächlich vor Herausforderungen stellen könnte.
Ja, vollkommen. Also soll es bis zum Ende des Jahres irgendwie passieren, dann muss man mit Sicherheit das Verfahren anpassen, beschleunigen. Mhm. Stand jetzt gibt es dazu keine Signale. Ich halte es aber auch für sehr wichtig, dass dieses Riesenthema auch nochmal konsultiert wird. Also in der Vergangenheit gab es zwar Vorwürfe, dass die Workshops überhaupt nichts bringen und am Ende die Bundesnetzagentur ihren eigenen Willen durchsetzt. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Aber ich halte es schon für richtig, einen demokratischen Prozess durchzuführen, wo alle Beteiligten auch sich nochmal äußern können. Also darauf zu verzichten, wäre, glaube ich, einfach auch keine gute Idee.
Aber wie nehmt ihr das wahr? Zeichnet sich hier vielleicht auch etwas eine breitere Diskussion oder sagen wir mal ein breiteres Konfliktfeld ab, dass Bundesnetzagentur und Bundeswirtschaftsministerium hier in einen offenkundigen Streit hineinstreiten, der auch so ein bisschen so eine Form von Kompetenzgerangel schon beinhaltet, weil dass die Bundesnetzagentur sozusagen Weisungen von dem eigentlich ja übergeordneten Bundeswirtschaftsministerium annimmt und die umsetzt. Das war ja immer so. Das Prozedere kennt man ja auch. Und hier ist man dann sich vielleicht nicht mehr ganz einig. Also stehen wir hier vielleicht am Anfang von einem Konflikt, der noch größere Kreise zieht?
Es ist wahrscheinlich schwer einzuschätzen, aber klar, einerseits hat die Bundesnetzagentur ja eine gewisse politische Unabhängigkeit erhalten, aber das betrifft vor allem die Regulierungsfragen. Davon sind solche Ausschreibungsmodelle eigentlich nicht betroffen. Da wäre das Bundeswirtschaftsministerium schon weisungsbefugt. Andererseits kann es natürlich auch nicht im Interesse des Bundeswirtschaftsministeriums sein, ein so wichtiges Verfahren jetzt anzustoßen, ohne dass es mit der Branche nochmal, ja, besprochen worden ist. Klaus Müller hat ja sogar gesagt, er will das nochmal sehr sorgfältig mit dem Markt abstimmen. Also es macht schon den Eindruck, dass es da ein bisschen knirscht. Vorher war die Zusammenarbeit zwischen dem grün geführten Bundeswirtschaftsministerium und der Bundesnetzagentur. Klaus Müller hat ja immerhin auch ein grünes Parteibuch. Klar ist er als Behördenpräsident der Unabhängigkeit verpflichtet, aber trotzdem scheint es so, als ob es noch so ein bisschen knirscht im Getriebe. Da täte wahrscheinlich nochmal eine genauere Abstimmung gut, weil es ist sicherlich momentan nicht gut, dass die Behörde und das Ministerium sich in zwei so sehr unterschiedliche Richtungen äußern. Also da wäre vielleicht zwischendurch mal ein Anruf ganz gut, dann spricht vielleicht Klaus Müller nicht mehr ganz von den 7 Monaten und Katharina Reiche sagt vielleicht dann doch nicht mehr Ende dieses Jahres, sondern Anfang nächsten Jahres und dann kommt man da irgendwie zusammen. Aber ja, da ist ein bisschen Kommunikation wahrscheinlich nötig.
Ja, das Bild, was da geworfen wird, ist auf jeden Fall so ein bisschen diffus. Also es tut mir fast immer weh, das zu hören, dass es bis zum Ende dieses Jahres noch kommen soll, weil ich frage mich einfach, wie das unter den jetzigen Voraussetzungen funktionieren soll. Also auch das hatten wir vor 2 Folgen schon, selbst wenn die Bundesnetzagentur nicht 7 Monate brauchen würde, wäre das schon ein sehr, 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 sehr anspruchsvoller Plan. Von daher glaube ich, stimme ich dir da mal zu, dass man da vielleicht die Kommunikation überdenken sollte, weil auch die Unternehmen davon ja auch nicht mehr ausgehen. Also auch da haben wir klare Signale gehört. Da richtet man auch davon, dass es 2026 eher wird.
Ich habe die Frage eigentlich an Wirtschaftsministerin Reiche auch mit der klaren Erwartung gestellt, dass ich jetzt zu hören kriege, das wird dieses Jahr nicht mehr klappen, auch wenn es unser Ziel war. Aber nein, sie hat es sehr deutlich gemacht. Ihr Ziel ist definitiv dieses Jahr noch. Aber es gibt da eben nicht nur eine gewisse Kritik oder zumindest eine Gegenposition der Bundesnetzagentur, sondern so ein bisschen auch aus dem eigenen Stall oder zumindest von Organisationen, die einen gewissen unionsnahen Stallgeruch haben. Wir haben in einer der vorangegangenen Folgen schon gesprochen, dass der Think Tank EPICO sich geäußert hatte und da gesagt hatte, also wir brauchen definitiv keine 20 Gigawatt an Gaskraftwerken. Bemerkenswert deshalb, weil EPICO ein Beirat hat, der gespickt ist von Unionsabgeordneten, unter anderem Fraktionsvize Andreas Jung ist dort Beiratsvorsitzender, aber auch der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion in dieser Legislaturperiode, Andreas Lenz, ist dort mit an Bord. Und die werden am Ende des Tages ja im Bundestag auch mitentscheiden über die ausgestellte und der Kraftwerksstrategie. Da darf man gespannt sein, welches Gewicht dann diese Analyse von EPICO hat. Und diese Woche kam dann auch noch mal eine weitere Analyse dazu. Und da rücken wir noch näher an die Union ran, nämlich der Klimaunion, auch eine Organisation, die sich im Prinzip aus Abgeordneten von CDU, CSU zusammensetzt, teilweise ehemalige. Thomas Heilmann ist der Vorsitzende, der jetzt kürzlich aus dem Bundestag ausgeschieden ist. Und auch da geht es ein Stück weit in die ähnliche Richtung in dieser Analyse, dass es heißt, also wir brauchen eigentlich jetzt nicht nur Gaskraftwerke oder es gibt keinen Grund, voll und ganz auf Gaskraftwerke zu setzen. Wir haben auch andere Technologien wie Pumpspeicher, gegebenenfalls sogar auch große Batteriespeicher. Also da auch ein bisschen Gegenwind für die Pläne von Katharina Reiche. Und dazu kommt auch noch, die richten ihren Blick dann noch ein Stück weiter voraus Richtung Kapazitätsmarkt und sagen auch da, brauchen wir das wirklich, eine marktwirtschaftliche Absicherungspflicht, wie sie momentan unter anderem der Bundesverband Neue Energiewirtschaft, die Energiebörse EEX und der DEHK eigentlich befürworten? Da stellt sich die Klimaunion auch dahinter. Auch ganz spannend, dass da einige vom Kurs des Bundeswirtschaftsministeriums auch abweichen.
Ja, super spannend. Also diese Studie hat es keiner von uns im Detail, glaube ich, gelesen, aber ich habe sie gestern so ein bisschen mitbetreut. Was ich da vor allem mitgenommen habe, ist das Thema Technologieoffenheit. Das hatten wir vorhin auch schon mal kurz anklingen lassen, dass du da auch so ein bisschen Bauchschmerzen hast bei dem Thema, Gaskraftwerke, einzig auf Gaskraftwerke zu setzen. Und das Fazit der Studie ist ja auch, dass man auf eine breite Erzeugungstechnologie setzen sollte. Eben nicht nur Gaskraftwerke, die in der Studie auch am schlechtesten wegkommen. Also das ist ganz spannend, finde ich, dass da im Grunde das dieses geflügelte Wort Technologieoffenheit, das wird nämlich gerade in Frage gestellt. Und damit ist das meiner Meinung nach schon ein sehr eindeutiger Hinweis auch in Richtung Wirtschaftsministerium, dass man da doch nochmal drüber nachdenken sollte. Also sehr spannend, was da so gesagt wurde.
Ja, also das wird uns, glaube ich, definitiv weiter begleiten. Wobei, wenn man vorausschaut, darf man, glaube ich, annehmen, dass das Bundeswirtschaftsministerium sich mittlerweile schon so sehr vorfestgelegt hat, dass da nicht mehr groß an den Plänen gerüttelt wird. Aber ob die 20 Gigawatt am Ende des Tages dann wirklich in reinen Gaskraftwerken ausgeschrieben werden, da wird ja auch die EU-Kommission nochmal ein gutes Stück mitreden. Kann also sein, dass dieser Kapazitätsmarkt ein Stück vorgezogen wird. Ob der dann noch durch die marktwirtschaftliche Absicherungspflicht ersetzt wird, da dürfen wir gespannt sein. Da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten noch so mancherlei davon hören. Bevor wir jetzt zu unserem zweiten Thema des Tages kommen, geben wir einmal kurz ab für eine Pause.
Lange war es eins der bestgehüteten Geheimnisse der Schweizer Energiewirtschaft. Jetzt ist das Stromabkommen öffentlich. Doch was genau steht drin? Und was bedeutet es für Marktöffnung, Förderpolitik und die Energiewende? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des digitalen Energate Talks. Wie verändert das Stromabkommen die Schweizer Energiebranche? Am 21. August um 15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Jetzt anmelden unter energate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
So, dann sind wir wieder zurück. Wir hatten eigentlich eine große Auswahl an Themen, über die wir diese Woche hätten reden können. Mhm. Aber wir hatten ja auch eine eigene Veranstaltung, die wir natürlich nicht unterschlagen wollen. Nicht, weil wir einfach plump dafür Werbung machen wollen, sondern wirklich eine spannende, interessante Runde war, nämlich Absolut. Zum Thema Industriestrompreis. Wir hatten eine schöne Runde für unseren Digital-Talk dort zusammengefunden. Mit Anne Köhler von Effet, Niklas Wenz vom DIHK, der Anwältin Sandra Thalhoff, Jan-Christoph Schaffrath vom Verband Papierindustrie und Elias Küpper von RISM, ein Unternehmen, das ja, Industrieunternehmen bei der Dekarbonisierung, bei der Energiebeschaffung berät. Und das war eine interessante Runde. Wir haben vor allem auf die Rahmenbedingungen für den geplanten Industriestrompreis in Deutschland geguckt. Das ist der Beihilferahmen der EU, der CISAF, der, glaube ich, jetzt Ende Juni auf den Weg gebracht worden ist. Da stand es lange spitz auf Knopf, ob tatsächlich da die Möglichkeit eines Industriestrompreises noch mit reinkommt. Deutschland hat sich stark dafür eingesetzt, aber andere EU-Länder waren da weniger begeistert. Es ist der Bundesregierung dann am Ende des Tages gelungen, dass die EU-Kommission tatsächlich die Tür zumindest ein Stück weit öffnet für die Einführung eines solchen Industriestrompreises. Aber wenn wir so auf unseren Talk drauf gucken, so richtig weit ist die Tür eigentlich nicht auf, weil die Bewertung dessen, was da jetzt möglich ist, die fiel relativ ernüchternd aus.
Ja, so kann man das durchaus sagen. Wobei, glaube ich, auch angeklungen ist, dass so ein Industriestrompreis beziehungsweise, machen wir es ein bisschen breiter, eine Entlastung der energieintensiven Industrie erstmal eine gute Idee ist. Ja, dass eine solche Entlastung kommen sollte, muss. Da gibt es, glaube ich, schon einen breiten Konsens, weil wir einfach in Deutschland extrem hohe Energiekosten haben in der Industrie und das ein Wettbewerbsnachteil, ein Standortfaktor ist. Soweit ist, glaube ich, der Konsens erstmal gegeben. Und jetzt ist die Frage, was kann ein Industriestrompreis bewirken in dem von dir skizzierten Rahmen, den die EU-Kommission da setzt? Also die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag gesagt, es wird so ein Industriestrompreis kommen. Inzwischen wissen wir, ja, die EU-Kommission macht mit, gibt aber ganz klare Rahmenbedingungen vor. Und die machen es dann tatsächlich in der Umsetzung so schwer. Und das ist, glaube ich, sehr deutlich geworden. Jan-Christoph Schaffrath von dem Verband Die Papierindustrie hat auch beispielsweise direkt in seinem Eingangsstatement gesagt, er erwartet nicht, dass für seine Verbandsmitglieder dieser Industriestrompreis eine große Rolle spielen wird, weil er beispielsweise nicht kompatibel ist mit anderen Entlastungsmechanismen. Und das war nur ein Aspekt, der den Teilnehmern der Diskussionsrunde dann auch Sorgen bereitet hat unter mehreren. Aber das zeigt schon, der Industriestrompreis ist dann am Ende des Tages vielleicht nicht die Rettung des Industriestandortes Deutschlands.
Absolut, weil ich glaube, also das liegt tatsächlich eben an dem Rahmen auch, den die EU-Kommission da jetzt aufgemacht hat. Also klar, einerseits wird zwar gestattet, den Strompreis der Industrie bis auf 5 € pro Megawattstunde runter zu subventionieren, allerdings auch nur für die Hälfte des Stromverbrauchs. Von der Fördersumme wiederum muss die Hälfte dann in Klimamaßnahmen, vor allem in die Flexibilisierung reinvestiert werden. Und ich glaube, die große Krux an der Sache ist, dass die Regierung den Industriestrompreis einzelnen Unternehmen auch immer nur für 3 Jahre gewähren darf. Das ist natürlich eine relativ kurze Brücke. Deshalb ist die Begeisterung da, glaube ich, auch nicht so groß. Das haben die Panelistinnen in unserem Talk auch in die Richtung deutlich gemacht, dass sie gesagt haben, naja, also das veranschlagte Fördervolumen bewegt sich jetzt wahrscheinlich in der Größenordnung von 5 Milliarden Euro für rund 5 Jahre. Und ja, das heißt, es bleibt gerade mal noch so grob 1 Milliarde pro Jahr übrig. Und was ist heute noch 1 Milliarde? Also es ist offensichtlich geworden, es gibt einerseits natürlich irgendwie eine spitze Zielgruppe. Die Unternehmen der Papierindustrie gehören eher weniger dazu. Es wird wahrscheinlich eher in Richtung Stahlbranche gehen, in Richtung Chemieindustrie. Aber da muss auch jedes Unternehmen ganz genau gucken, kommt das für mich in Frage, erfülle ich die Bedingungen schon relativ speziell. Und deshalb haben die Gäste in unserem Talk ja eigentlich dann auch relativ schnell den Blick in Richtung anderer Entlastungsmaßnahmen gewandt. Also Niklas Wenz vom DIHK hat ja dann vor allem nochmal auf die gewünschte Stromsteuerentlastung für alle Unternehmen hingewiesen. Jan-Christoph Schaffrath von der Papierindustrie hat die Kraftwerksstrategie angesprochen, die helfen soll, einerseits die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, aber auch grundsätzlich helfen soll, in bestimmten Situationen im Strommarkt dann doch auch helfen kann, die Preise runterzubringen. Also der Blick ging relativ schnell von dem Industriestrompreis an sich weg und eher auf strukturelle Themen im Strommarkt.
Genau. Ich habe auch an der Stelle Niklas Wenz von der DIHK noch im Ohr, der so ein Stück weit die Warnung ausgesprochen hat, wenn ein Industriestrompreis ein Brückenstrompreis von 3 Jahren ist, ja, dann stellt sich doch jetzt schon die Frage nach dem, was kommt danach? Und es gibt, und da gab es auch Beispiele für in der Runde, ja auch schon sehr viele Initiativen, wo Unternehmen tätig geworden sind und sich sehr viel stärker mit ihrem Energiebezug und mit Einsparpotenzialen auseinandergesetzt haben. Und wenn ein Brückenstrompreis hier sozusagen eine dreijährige Transformationspause einläutet, mehr aber gar nicht erreicht, dann stellt sich schon die Frage, warum wir dann diese 3 Jahre nicht einfach uns ersparen und lieber auf Instrumente setzen, die Transformation der Industrie vor allem weiter vorantreiben. Das war so eine Sorge, die mir vor allem noch hängen geblieben ist. Diskutiert haben wir auch darüber, wer profitiert eigentlich von diesem Industriestrompreis. Das steht ja auch noch gar nicht fest. Also wie ist der Zuschnitt der Unternehmen, auf den das angewandt wird? Da fiel der Begriff Kübelliste, also eine Liste von Industriezweigen. Das ist auf EU-Ebene einmal festgelegt worden, die von bestimmten Privilegien profitieren. Die soll da angewandt werden, aber die Bundesregierung hat laut den EU-Vorgaben da Freiheiten, kann das auch anders zurechtschneidern, je nach Bedarf. Problem an der Stelle ist aber immer, dass es gewisse Branchen geben wird, die da nicht betroffen sein werden, die also sozusagen vom Industriestrompreis nicht profitieren werden. Und da reden wir dann ganz automatisch schon wieder über andere Entlastungsmaßnahmen, die ja auch kommen müssen, die ja auch diskutiert werden. Und insofern habe ich da gestern vor allem eine große Verunsicherung wahrgenommen, ob dieses, was dieses Instrument am Ende bringt, mit welchen Kriterien es einhergeht. Du hast ja schon angesprochen, 50% der Einsparungen müssen reinvestiert werden in Flexibilisierungs- oder Dekarbonisierungsmaßnahmen. Da stellte Sandra Thalhoff von der Kanzlei CSI Thalhoff die Frage, wie wird das organisiert, was für Maßnahmen sind damit dann eigentlich gedeckt und wer kontrolliert das, was passiert, wenn ein Unternehmen womöglich diese Anforderung gar nicht erfüllt und dann das zurückerstatten muss, die gewährten Förderungen. Also viele Fragen, und da ist die Industrie an dieser Stelle auch durchaus ein gebranntes Kind, weil sie diese bürokratischen Vorgänge ja aus anderen Entlastungsmechanismen schon längst kennt und befürchtet, da kommt jetzt sozusagen noch mal ein ganz neues Verfahren, was dann womöglich auch gar nicht abgestimmt ist mit den anderen Entlastungsinstrumenten, weil es andere Vorgaben gibt. Und also im Gesamtbild kann man, glaube ich, sagen, war die Begeisterung jetzt, hielt sich tatsächlich in Grenzen. Dazu muss man vielleicht sagen, dass wir einen klassischen Industrievertreter in der Diskussionsrunde nicht hatten. Dann wäre es vielleicht noch mal ein bisschen anders gefärbt gewesen.
Ja, mit dem Verband der Papierindustrie hat man natürlich einen kleinen Industrievertreter dabei und mit Niklas Wenz vom DIHK auch, der aber natürlich auch für den Mittelstand spricht und der hat natürlich dann auch den Fokus immer ein bisschen weiter geöffnet. Der DIHK ist ja auch starker Befürworter von PPAs, die eben nicht nur für die Industrie, sondern auch für den Mittelstand stärker geöffnet werden und gleichzeitig hat Elias Küpper von RISM auch nochmal klar gemacht, dass auch gerade bei den Netzentgelten über Flexibilisierung viele Unternehmen auch Einsparpotenziale haben, die damit vielleicht noch gar nicht rechnen. Das war so ein bisschen die Stoßrichtung von Jan-Christoph Schaffrath, dass er gesagt hat, naja, Flexibilisierung, viele Unternehmen können es eben nicht. Elias Küpper ist da so ein bisschen in die Gegenrede gegangen und hat gesagt, man muss sich das wirklich von Fall zu Fall genau angucken und es gibt dann eben doch Möglichkeiten, durch Lastverschiebung sich flexibler zu verhalten und dann tatsächlich Einsparungen an der Industrieseite zu erzielen.
Und dann wären wir aber an einem Punkt. Also Flexibilität bedeutet für mich auch immer Komplexität. Und viele dieser energiehungrigen Industrien haben sich ja im Grunde nie so richtig damit beschäftigen müssen, wo der Strom herkommt. Also das ist ja gerade eigentlich ein Markt, der am Entstehen ist, so wie man das jetzt gerade, glaube ich, bewerten kann. Und darüber nochmal irgendwie gesprochen, dass der Stromverbrauch für Industrieunternehmen einfach jetzt ein Thema ist, wo man rangehen muss?
Ja, absolut. Also die Frage haben wir dann auch ans Panel weitergereicht und es ist eigentlich sehr deutlich geworden, dass alte Wege einer sehr starren Beschaffung letztendlich vorbei sind, auch für die Industrie. Also die muss sich insgesamt eben flexibilisieren, auch eben einfach in ihrer Beschaffungsstrategie muss sich deutlich stärker an Energiewendeanforderungen anpassen. Also ich glaube, die Industrie rückt nach und nach doch jetzt auch einfach näher an die Energiewende ran. Und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit mit deutlich geworden. Und das eben nicht nur aus Zwang, sondern tatsächlich auch aus wirtschaftlichen Chancen. Also da bestehen Chancen. Es gibt einzelne Unternehmen oder einzelne Branchen, wo man sagt, da ist eine Flexibilisierung wirklich nicht möglich. Okay, Haken dran. So. Aber es gibt an der anderen Seite Chancen. Und das war vielleicht auch nochmal so ein Tenor mit im Talk, also bitte nicht diejenigen bestrafen, die halt einfach nicht flexibel sein können, aber doch die Anreize stärken für die, die es können, weil da gibt es doch enorme Potenziale und die gilt es zu heben und dann haben auch alle was davon.
Ich fand noch durchaus bemerkenswert, dass unser Web-Talk zum Industriestrompreis ja durchaus einen Bogen geschlagen hat zu unserem ersten Thema im heutigen Podcast, nämlich der Kraftwerksstrategie, denn als wir gefragt haben, was für Alternativen gibt es denn, um tatsächlich die Strompreise zu senken, kam auch zur Sprache, dass gesicherte Erzeugung wichtig ist, um in den Dunkelflauten, in den Phasen, wo wir keine erneuerbaren Erzeugungen im signifikanten Ausmaß haben, dass wir da gesicherte Erzeugung brauchen, die auch die Strompreise dann senken kann. Ja, also da gibt es natürlich auch Sorgen, dass je weniger wir tatsächlich verlässliche Stromerzeugungsquellen haben, das zu Strompreisspitzen führt, die auch die Industrie zu spüren bekommt. Und da ist dann sozusagen der Bogen zur Kraftwerksstrategie. Und dazu passend kam auch nochmal zur Sprache, dass wir ja die Situation schon kennen, dass wir auf der einen Seite immer wieder politische Instrumente kennenlernen, die dazu designt sind, die Strompreise zu senken oder irgendwelche Entlastungen zu bringen und auf der anderen Seite aber genau die gegenteiligen Effekte eintreten an einer anderen Stelle. Denn genau diese Kraftwerksstrategie wird ja auch nochmal irgendwie ein Kostenblock im Strompreis ausmachen. Da ist ja in der Diskussion, dass es eine neue Umlage geben wird, die dann womöglich auch auf den Strompreis aufgeschlagen wird. Und wenn die Industrie von dieser Umlage nicht befreit wird, also eine neue Umlagebefreiung, ja, kommt da sozusagen noch mal was obendrauf, was den Industriestrompreis womöglich konterkariert.
Wobei man an der Stelle natürlich sagen muss, dass die Umlage nicht durch die Kraftwerksstrategie kommen wird, sondern erst danach dann durch den nachgelagerten Kapazitätsmarkt. Die Kraftwerke sollen da über den Klima- und Transformationsfonds finanziert werden. Und da droht aber dann trotzdem im Nachgang eben eine Umlage. Und ja, das wird natürlich definitiv ein Thema sein, wenn man überlegt, es gibt einen Zuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten von 6,5 Milliarden Euro und der wird dafür sorgen, dass die Übertragungsnetzentgelte um 3 Cent pro Kilowattstunde sinken. Aber wir dann relativ schnell dabei sind, schon wieder eine neue Umlage zu kriegen, die die Strompreise dann wieder um 2 Cent erhöht. Dann kann sich natürlich auch die Industrie darauf einstellen. Ach, ganz so schnell wird es mit dem Thema, wir senken die Strompreise, dann wahrscheinlich doch nicht funktionieren. Klar, in erster Linie ist der Auftrag erstmal, den weiteren Anstieg abzubremsen, aber dass die Strompreise wirklich spürbar und dauerhaft sinken, puh, da müssten noch viele Hebel in Gang gesetzt werden. Aber gut, ich glaube, für heute haben wir eine schöne Runde gedreht. Mit einer Auswahl an Themen und muss man auch sagen, diese Woche ist uns die Auswahl durchaus schwer gefallen. Es gab noch viele andere spannende Artikel bei uns, auch nochmal die Bundesnetzagentur zum Beispiel, die momentan gerade gegen Westnetz vorgeht, wegen verspäteter Auszahlung der EEG-Gelder für PV-Anlagen. Wir hatten eine komplett gescheiterte Offshore-Windausschreibung, auch bemerkenswert, auch sicherlich ein spannendes Thema. Natürlich nachzulesen bei uns auf www.energate-messenger.de oder auch am Mittwoch im Kabinett. Da kann man sagen, da war richtig was los. Die Bundesregierung hat 23 Gesetze jetzt noch auf den Weg gebracht, bevor jetzt auch die Regierungsmitglieder erstmal in eine kürzere Pause gehen. Unter anderem das CCS-Gesetz, die Abschaffung der Gasspeicherumlage, haben wir hier vor kurzem im Podcast auch drüber gesprochen. Weitere Gesetze wie ein Geothermiebeschleunigungsgesetz und. Natürlich nicht alle 23 Gesetze mit Energiebezug, aber einige doch schon auch. Wir haben darüber berichtet, ist nachzulesen bei uns und vielleicht noch ein kleiner Werbeblock. Wir haben nicht nur unseren Podcast, der vor allem immer die Deutschland-Themen in den Fokus stellt. Unsere Kollegin Angelika Kabret aus Österreich hat auch einen eigenen Podcast, ebenfalls irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast, aber da mit News aus Österreich finden Sie auf Ihren bevorzugten Podcast-Plattformen. Also wenn Sie Österreich-Themen interessieren, dann hören Sie auch da gerne mal rein. Und dann machen wir für heute hier und jetzt den Deckel drauf. Und für mich heißt das, ich darf erstmal in den Sommerurlaub gehen und ich reiche den Staffelstab weiter an dich, Ruben.
Jawohl.
Du übernimmst den Podcast in den nächsten Wochen als Host.
Die Übernahme.
Dann mach das Beste draus. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht höre ich auch mal rein, aber ich neige im Urlaub auch wirklich gerne zum richtigen Abschalten. Und ja, allen sei erstmal noch ein schöner Sommer gewünscht. So langsam wird er ja wirklich sommerlich. Das ist das Gute. Erstmal eine gute Zeit. Vielen Dank euch zwei für die Folge heute. Hat Spaß gemacht. Bis bald.
Dankeschön. Dir eine gute Reise.
Danke.
Bis denn. Ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.